Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rutte, guten Morgen. Die EU macht Druck, jetzt verschärft Serbien seine Einreiseregeln. Die Migration über die Westbalkanroute, ein Thema unserer Sendung. Außerdem geht es um den langen Arm des belarussischen Machthabers Lukaschenko, der bis nach Litauen reicht. Und wir reden über die zermürbende psychologische Wirkung des Krieges in der Ukraine. Hinter den Menschen in der Ukraine liegen mittlerweile 38 Wochen Krieg. Und vor allem in der vergangenen Woche klafften die verschiedenen Ereignisse auseinander. Einerseits der große Jubel, die Erleichterung nach der Rückeroberung des strategisch wichtigen Cherson, der einzigen Regionalhauptstadt, die Russland hatte einnehmen können. Andererseits dann kurz darauf die flächendeckenden Raketenangriffe, die mutmaßlich eine Vergeltung für Cherson waren und der Ukraine postwendend dann wieder ihre Verwundbarkeit vor Augen führte. Dieses ständige Auf und Ab des Krieges, die andauernde Angst ums eigene Wohlergehen, die stetige Unsicherheit und auch ganz pragmatische Alltagssorgen wie Stromausfälle, eine kalte Heizung im heranziehenden Winter oder Wasserknappheit müssen das Leben vieler Menschen in der Ukraine gerade zu einer großen Herausforderung machen, auch psychologisch betrachtet, für den Kopf also. Und genau darum soll sich unser heutiges Gespräch drehen mit dem freien Journalisten Ivan Hajvanovic, der uns wie derzeit jeden Freitag aus Kiew zugeschaltet ist. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Rutte.
Herr Hajvanovic, wir sprechen heute über das Zermürbende des Krieges und dazu gehört zum Beispiel auch, dass Sie regelmäßig keinen Strom haben und auch Ihr Internet immer wieder ausfällt. Deshalb sprechen wir heute telefonisch miteinander und nicht über eine bessere Verbindung, für die wir eben ein halbwegs stabiles Internet bräuchten. Wie ist also mit Blick auf das Netz, auf Wasser, Strom und Gas gerade die Lage bei Ihnen in Kiew?
Ja, nach den Anschlägen am 15. und 17. November werden neben den geplanten Stromabschaltungen häufig auch die Notstromausfälle eingeführt und das spürt man vor allem. Das Energieunternehmen, das unter anderem Kiew mit Strom versorgt, spricht davon sogar, dass es statt geplanten Abschaltungen zu geplanten Einschaltungen kommen kann. Das heißt, die meiste Zeit Leute ohne Strom verbringen werden. Übrigens habe ich vor einer Woche eine Gelegenheit gehabt, ein Umspannwerk zu besuchen, das vor einem Monat mit zwei russischen Raketen getroffen wurde. Und ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie groß diese Schäden sind. Nach diesem Einschlag blieben 600.000 Einwohner ohne Strom und derzeit sind etwa 40% der Verbraucher in der Ukraine ohne Strom. Und seit gestern haben wir Minusgrad und der erste Schnee.
Herr Hajvanovic, die psychologische Belastung, die ich eben versucht habe, in meinen Worten hier aus Deutschland betrachtet zu beschreiben, spiegelt das einigermaßen wider, was tatsächlich viele Menschen in der Ukraine empfinden momentan?
Ja, Beschuss und Zerstörung bringen natürlich keine besondere Freude, sondern tun Leid und machen Sorgen. Und Leute sind davon betroffen, wenn sie sogar nicht zeigen, dass es ihnen schlecht geht. Aber laut den Einschätzungen des ukrainischen Gesundheitsministeriums werden etwa 15 Millionen Ukrainer diese psychologische Unterstützung brauchen.
In der Ukraine leben unter normalen Umständen etwa 40 bis 45 Millionen Menschen. 15 Millionen, sagen wir mal ungefähr, wäre also jede oder jeder Dritte. Und es gibt spezielle Hilfsangebote für Menschen, die psychologische Hilfe suchen jetzt in Kriegszeiten. Wie genau sehen diese Hilfsangebote aus?
Es gibt mehrere Telefonseelsorge für Menschen, die einfach sich aussprechen wollen oder weiß nicht, weinen oder beraten lassen. Aber ich muss sagen, dass die Ukraine sehr ungern sich an Psychotherapeuten oder Psychiater wenden. Sie schämen sich vielleicht als geistig schwach zu gelten. Die Ehefrau von Präsidentin Zelensky, Olena Zelenska, hat übrigens vor ein paar Monaten ein nationales Programm für psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung initiiert. Es handelt sich unter anderem über die Deinstitutionalisierung der psychologischen Hilfe. Das heißt, dass die Hausärzte, Sozialarbeiter, Erzieher, Lehrer ausgebildet werden, trainiert werden, wie man mit Betroffenen umgeht und wie man die psychologische Unterstützung leistet.
Und dieses Angebot, was Sie gerade ansprechen, der Ehefrau des Staatspräsidenten und auch die Telefonseelsorge, die Sie eben thematisiert haben, das sind Angebote, die besonders mit Blick auf den Krieg geschaffen worden.
Genau. Das sind die Angebote, die die Folgen des Krieges und die Leiden des Krieges mildern sollen.
Und an wen konkret richtet sich zum Beispiel diese Telefonseelsorge? Also gibt es zum Beispiel auch Angebote, die sich explizit an Menschen richten, die an die Front mussten und jetzt irgendwie damit klarkommen müssen mit ihren Erlebnissen dort?
Ja, es gibt unterschiedliche Angebote. Es gibt übrigens die Angebote, die sich an die Flüchtlinge richten, die ihre Häuser, ihre Wohnungen verlassen haben. Und es gibt tatsächlich ein Telefonseelsorgeangebot, das sich an die Männer richtet. Und die Männer, das sind die Leute, die meistens durch diese posttraumatische Belastungsstörung betroffen sind.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass sich die Menschen in der Ukraine vielleicht nicht so ganz trauen, sage ich jetzt mal in meinen Worten, solche Hilfsangebote anzunehmen. Wie ist das denn in Ihrem persönlichen Umfeld? Kennen Sie denn jemanden, der davon Gebrauch gemacht hat?
Nein, ich kann mir niemanden erinnern aus meinem Kreis oder meinen Bekannten, die diese Hilfe genutzt haben. Aber diese ist auch anonym, das ist sehr intim, sehr persönlich. Deswegen gehe ich davon aus, dass vielleicht Leute einfach nicht erzählen, wenn sie sogar diese Unterstützung genutzt haben.
Wie hilft sich denn die Bevölkerung Ihrer Erfahrung nach einfach gegenseitig im Umgang mit den Erlebnissen jetzt während des letzten Dreivierteljahres im Krieg?
Ich würde sagen, dass die Leute irgendwie geduldiger und barmherziger geworden sind untereinander. Das spürt man und es gibt mehrere freiwillige Initiativen, die auch den Nachbarn helfen. Es gibt diese Bereitschaft zu helfen, etwas Nötiges zu teilen oder um jemanden sich zu kümmern.
Sie sprechen freiwilligen Initiativen an. Damit sind wir bei meiner nächsten Frage. Diese ganzen Hilfsangebote, von wem werden die denn gestellt? Sind das staatliche Angebote oder sind das Nichtregierungsorganisationen? Wie angewiesen ist die Ukraine, der Staat, gerade auf die Unterstützung von NGOs?
Sowohl als auch. Es gibt staatliche Angebote, es gibt NGOs, es gibt einfach Initiativen, die von Gruppen oder von Personen geleistet werden. Und wenn das um einen Nachbar geht, dann ist das eine Sache der Nachbar ebenso. Dafür braucht man nicht eine NGO zu gründen oder sich auf den Staat zu verlassen.
Das sagt der freie ukrainische Journalist Ivan Haivanovic, mit dem wir wie derzeit jeden Freitag in Europa heute gesprochen haben. Dieses Mal ganz besonders über die psychologische Herausforderung, die das Leben im Kriegsalltag mit sich bringt. Und dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Haivanovic, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen und passen Sie auf sich auf.
Danke Ihnen.
Wenn ein Regime nicht einmal davor zurückschreckt, einen ausländischen Linienflug zum Landen zu zwingen, um einen regierungskritischen Journalisten aus der Maschine rauszuholen und festzunehmen, dann zeigt das mehr als deutlich, wie lang der Arm des Staates ist. So geschehen Mitte letzten Jahres mit dem belarussischen Blogger Roman Protasiewicz. Und sein Beispiel ist nur eines von vielen dafür, wie das Regime von Machthaber Alexander Lukaschenko mit kritischen Köpfen verfährt. Besonders seit den Massenprotesten im Sommer 2020 gegen Wahlfälschung und Lukaschenkos angebliche Bestätigung im Amt. Vor der Gewalt seines Apparates flüchteten besonders viele Menschen ins benachbarte Litauen. Doch dort im Exil fühlen sie sich oft nicht sicher, spüren besagten langen Arm des belarussischen Staates weiter und befürchten, dass die Rolle ihrer Heimat im Ukraine-Krieg alles nur noch schlimmer machen könnte. Christian Stichler berichtet.
Seit mehr als 2 Jahren stehen sie regelmäßig bei Wind und Wetter vor der belarussischen Botschaft in Vilnius, der Hauptstadt Litauens. Die Demonstranten fordern Freiheit für die politischen Gefangenen in ihrer Heimat Belarus. Viele von ihnen sind während der Verhaftungswelle nach der Niederschlagung der Proteste im Spätsommer 2020 ins Exil gegangen. Zu ihnen gehört auch Sergei. Meine Freunde wurden damals direkt vor meinen Augen festgenommen, erzählt er sichtlich bewegt dem litauischen Fernsehen. Nach einer Studie des litauischen Zentrums für Osteuropa-Studien geben 86% der belarussischen Flüchtlinge im Land an, sie hätten ihre Heimat aus politischen Gründen verlassen. Ich habe eine andere Meinung als die offizielle in Belarus. Ich wollte einfach frei leben. Ich will nicht in einem Land arbeiten, das nicht frei ist. Mittlerweile hat Sergei in Vilnius ein kleines belarussisches Restaurant eröffnet. Aber selbst im litauischen Exil hat die Freiheit ihre Grenzen. Davon erzählt Olga Karac dem litauischen Fernsehen. Sie selbst gehört zur belarussischen Opposition in Vilnius und ist Mitglied der Menschenrechtsorganisation Our House. Der Geheimdienst des großen Nachbarn im Osten, der belarussische KGB, sei auch in Litauen aktiv. Rund 90% der Flüchtlinge haben schon ein Angebot bekommen, sie könnten sicher in ihre Heimat zurückkehren, aber nur vorausgesetzt, sie würden sich dem KGB verpflichten. Aber darauf würde kaum jemand eingehen. Trotzdem lasse der belarussische Geheimdienst von den Leuten nicht ab, erzählt sie. Es gab Fälle, dass Menschen verfolgt wurden. Im vergangenen Jahr haben wir uns sogar an das litauische Parlament gewandt. Menschen werden nachgestellt. Sie werden gefilmt, Aufnahmen von ihnen gemacht. Es gibt eine ständige Bedrohung, auch körperliche Gewalt anzuwenden. Menschen wurden umgebracht. Es werde ständig offen damit gedroht, Leute notfalls im Kofferraum zurück nach Belarus zu bringen. Oder es gibt die Drohung, es könnte sich hier in Litauen ein Autounfall ereignen, in den man verwickelt werde. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat vieles noch verschärft. Die belarussische Opposition in Litauen befürchtet, dass ihr Land noch weiter in den Konflikt hineingezogen werden könnte. Die Stationierung von russischen Truppen im Nachbarland mache die Situation zunehmend unberechenbar. Darauf hat auch die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja Anfang der Woche bei einem Besuch in Brüssel aufmerksam gemacht. Sie selbst lebt seit mehr als 2 Jahren mit ihren Kindern in Litauen. Belarus ist praktisch von Russland militärisch besetzt worden. Die russischen Truppen üben in fremden Militäranlagen, aber die belarussischen Soldaten nehmen an diesen Übungen nicht teil, weil die russischen Offiziere ihnen nicht trauen. Denn die belarussische Armee unterstützt diesen Krieg nicht. Von ihrer alten Heimat kommen die Menschen aus Belarus auch im Exil nicht los. Für alle offiziellen Bescheinigungen sind sie auf die Dienste ihrer Botschaft in Vilnius angewiesen. Dann müssen sie genau dorthin, wo es jede Woche Proteste und Mahnwachen gegen das Regime von Lukaschenko gibt. Sivile Dambrauskaite, Wissenschaftlerin am Litauischen Zentrum für Osteuropa-Studien, hat die Untersuchung über das Leben der belarussischen Opposition verfasst. Wegen der Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine durch das Minsker Regime gibt es zunehmend die Befürchtung, dass dies auch Auswirkungen auf die Bewilligung von Aufenthaltsgenehmigungen oder Visa haben könnte. Auch wenn Belarus nicht direkt involviert ist, gibt es die ständige Angst vor harten Entscheidungen. Der Krieg gegen die Ukraine und die russischen Truppen im eigenen Land hätten bei den Menschen im Exil die Hoffnung schwinden lassen, in naher Zukunft in ihre Heimat zurückkehren zu können. Aus den gut 2 Jahren könnten also noch deutlich mehr werden.
Christian Stichler über die Perspektiven für Belarussinnen und Belarussen, die in Litauen im Exil leben und sich selbst dort vom Regime Lukaschenko verfolgt fühlen. Der Beitrittsprozess zieht sich hin, doch erst kürzlich bekräftigten Kanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, dass sie für den Westbalkan weiter eine europäische Perspektive sehen. Geschehen auf einer Konferenz in Berlin, an der 6 Länder aus der Region teilnahmen, darunter Serbien. Dessen Verhältnis zur EU ist derzeit ziemlich problematisch, nicht nur wegen der politischen Nähe zu Russland, auch die serbische Visapolitik ist ein Thema. Das Land lässt Menschen aus etlichen Drittstaaten ohne Visa rein, was als wesentlicher Grund dafür gilt, dass wieder mehr Migranten ohne offizielle Einreiseerlaubnis versuchen, über die Westbalkanroute nach Europa weiterzugelangen. Jetzt jedoch hat Serbien seine Visaregeln teilweise verschärft und darüber kann ich reden mit unserem Südosteuropa-Korrespondenten Oliver Schosch in Wien. Guten Morgen.
Ja, schönen Grüße aus Wien.
Konkret geht es ja um Migranten aus Tunesien in Nord und Burundi in Zentralafrika. Wie genau sehen die serbischen Visaregeln für Sie jetzt aus?
Also für Burundi, das kleine Binnenland zwischen Zentralafrika und Ostafrika, gilt die Visapflicht ja schon seit letztem Monat. Allerdings kommen da nicht so viele Asylbewerber her. Deutlich mehr Leute kommen aus dem nordafrikanischen Tunesien. Da hat Österreich mal Zahlen genannt. Und zwar sollen in diesem Jahr schon 11.500 Migranten aus Tunesien nach Österreich eingereist sein, oft eben über Serbien. Und für Tunesier gab es jetzt in Serbien noch eine einmonatige Übergangsfrist. Ab Sonntag gilt dann in Serbien auch für Tunesier eine Visapflicht.
Und ist das jetzt wirklich eine Kehrtwende in Serbiens umstrittener Visapolitik oder nur eine Art, Beruhigungspille für Brüssel?
Also es gibt schon viel Druck von der EU auf Serbien, doch bitte seine Visapolitik an EU-Standards anzupassen. Und diesem Druck kommt Serbien schon stückweise nach, auch um seine EU-Beitrittsperspektive nicht aufs Spiel zu setzen. Und da ist für Österreich auch noch besonders wichtig, dass Inder nicht mehr ohne Visa nach Serbien fliegen können. Denn Österreich hat vor ein paar Wochen mal gemeldet, dass die meisten illegal nach Österreich eingereisten Menschen im Moment aus Indien kommen. Und auch daran arbeitet Serbien gerade. Anfang kommenden Jahres soll die visafreie Einreise für Inder abgeschafft werden. Und das Gleiche ist auch für Kuba in Planung.
Zur Erklärung vielleicht nochmal, wie genau hängt Serbiens Visapolitik mit der Migration über die Balkanroute zusammen?
Also es gab ja aus der EU die Kritik, dass Serbien wie so eine Art Luftbrücke für illegale Migration funktioniert. Also jemand aus Tunesien oder Indien, der sein Glück in Westeuropa probieren will, der kauft sich problemlos ein Flugticket nach Serbien, fliegt dahin und versucht es dann an den Grenzkontrollen vorbei nach Westeuropa. Und da gibt es nun eben die Forderung, dass Serbien durch eine strengere Visapolitik dafür sorgt, dass das deutlich weniger Menschen probieren. Serbien ist ja auf der sogenannten Balkanroute ein sehr zentral gelegenes Land mit Grenzen im Norden an die EU-Länder Kroatien und Ungarn und im Osten an die EU-Länder Rumänien und Bulgarien.
Diese bisherigen Regelungen von Einreisen ohne Visa, die möglich waren oder teilweise noch sind, welche Interessen verfolgt Serbien denn eigentlich damit?
Also es gibt eigentlich keine Interessen Serbiens bezüglich anderer EU-Länder. Wir erinnern uns ja, wie der weißrussische, belarussische Präsident Lukaschenko mal Flüchtlinge an die Grenzen nach Polen gelotst hat, um Druck auf die EU auszuüben. So etwas liegt Serbien völlig fern. Im Fall von Serbien geht es einfach um Länder, zu denen Serbien besondere Beziehungen hat. Tunesien zum Beispiel, da gibt es gute Beziehungen aus langer Tradition, eine Visafreiheit seit Jugoslawienzeiten und Serbien sieht sich ja als Nachfolgestaat Jugoslawiens. Deswegen brauchten Tunesier bislang kein Visum. Interessanterweise brauchen es andere Nordafrikaner, also Marokkaner oder Ägypter, schon. Und ähnlich ist das mit Indien, auch eine lang gewachsene politische Beziehung mit Serbien. Etwas skurril ist der Fall Burundi, also das kleine Land in Zentralostafrika. Für Leute aus Burundi gibt es seit 2017 keine Visa mehr für Serbien. Und was ist damals passiert? Damals hat Burundi den Kosovo als unabhängig anerkannt und dann seine Anerkennung extra für Serbien zurückgezogen. Man weiß ja, Serbien sieht den Kosovo bekanntlich immer noch als illegal abgespaltenen Teil des eigenen Landes. Und da gab es die Visafreiheit sozusagen als Belohnung für die pro-serbische Haltung von Burundi.
Mhm. Diese Regelungen mit Blick auf Tunesien und Burundi, die hat Serbiens Präsident Vucic nach einem Treffen in Belgrad mit Österreich und Ungarn verkündet. Was genau hat es mit diesem Treffen auf sich und welche weiteren Ergebnisse gab es da?
Also auf mich wirkte das ein bisschen wie so eine Showveranstaltung mit großem Getöse. Also es war ein Migrationsgipfel mit Nehammer, mit dem ungarischen Präsidenten Orban und dem serbischen Präsidenten Vucic. Sie beklagten da das Asylsystem in Europa, dass es gescheitert sei und sie jetzt als starke Männer, Nehammer ja konservativ, die anderen beiden autoritär, die würden nun den Asyltourismus beenden, illegale Migration, organisierte Kriminalität und Terrorismus in Europa mit mehr Polizeipräsenz bekämpfen. Und Orban hat da ganz klar die Frontlinie genannt, wo die illegale Migration stattfindet. Er sieht sich da aus dem Süden bedroht und jetzt müsse man zusammen mit Serbien eine Verteidigungslinie an der Grenze Serbien-Nordmazedonien aufbauen, so Orban. Und Nehammer hat sich nochmal bedankt, dass Serbien seine Visapolitik verschärft und die, Zitat, Luftbrücke schließt. Also es waren vor allem markige Worte und Ankündigungen, dass man auf keinen Fall mehr eine Flüchtlingskrise wie 2015-16 dulden würde.
Oliver Schorsch, unser Südosteuropa-Korrespondent, über die Hintergründe von Serbiens Visapolitik. Vielen Dank dafür.
Sehr gern.
Und das war Europa heute an diesem Freitag. Mein Name ist Bastian Rudde. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag noch und auch ein schönes Wochenende.